Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Vor uns liegt ein Stapel Unterlagen, der auf den ersten Blick, ich würde sagen, recht unscheinbar wirkt.
Es geht um einen ganz konkreten Ort, den Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz. Und das erste Dokument ist auch genau das, was man erwartet. Ein Klimawandel-Anpassungskonzept der Verwaltung. Strukturiert, methodisch, vielleicht ein wenig, ja, bürokratisch. Aber das ist eben nur die Oberfläche. In ihrem Materialpaket stecken nämlich auch Papiere ganz anderer Art.
Genau.
Da gibt es zum einen brandneue und ich muss sagen ziemlich alarmierende wissenschaftliche Warnungen. Die sind erst wenige Monate alt, datiert auf September 2025.
Okay.
Und zum anderen eine, ja, visionäre, fast schon radikale Bürgerstrategie, die den Verwaltungsansatz nicht nur ergänzt, sondern ihn fundamental in Frage stellt.
Und genau das ist unsere Aufgabe für Sie heute. Wir wollen diese Puzzleteile mal zusammensetzen. Auf der einen Seite diese pragmatische, schrittweise Planung einer Behörde.
Richtig.
Auf der anderen Seite die knallharte physikalische Realität, die diese Planung vielleicht schon überholt hat. Und dann als dritte Kraft diese, ja, kühne Vision für einen kompletten gesellschaftlichen Neustart. Wir tauchen da jetzt mal für Sie ein und finden heraus, was hier wirklich auf dem Spiel steht.
Auf jeden Fall. Fangen wir direkt mit dem Paukenschlag an. Ein Papier, das in den Unterlagen immer wieder zitiert wird. Ein gemeinsamer Aufruf der Deutschen Physikalischen und Meteorologischen Gesellschaft, der ist, wie Sie sagten, erst wenige Monate alt. Was ist denn da die Kernbotschaft, die alles auf den Kopf stellt?
Also die Botschaft ist im Grunde eine massive Verkürzung der Zeitachse. Bisher gingen ja die meisten Langfristpläne, auch die der Verwaltung, davon aus, dass eine kritische globale Erwärmung von 3 Grad Celsius, sagen wir mal irgendwann gegen Ende des Jahrhunderts, also um 2100, erreicht wird.
Die klassische Zahl, die man immer im Kopf hat.
Genau. Und dieser neue Aufruf, basierend auf beschleunigten Schmelzprozessen und neuen Rückkopplungseffekten, legt nahe, wir könnten diese 3-Grad-Grenze bereits um 2050 erreichen.
Moment mal, das muss ich kurz sacken lassen. 2050 statt 2100?
Ja, hier ist unser verbleibendes Handlungsfenster. Das bedeutet, ein Kind, das heute eingeschult wird, könnte das Erreichen dieser Marke noch vor seinem 30. Geburtstag erleben.
Exakt.
Damit sind doch alle Pläne, die auf eine langsame, lineare Anpassung bis 2100 setzen, im Grunde Makulatur.
Genau das ist der Punkt, den die visionären Kapiere machen. Die Bedrohung ist nicht mehr abstrakt und weit weg. Sie ist konkret und sie ist nah.
Mhm.
Und die Quellen belegen das auch für den Landkreis Kusel selbst. Dort wurde bereits eine durchschnittliche Erwärmung von 1,8 Grad Celsius gemessen im Vergleich zur vorindustriellen Zeit.
Das ist ja deutlich mehr als der globale Durchschnitt.
Ja, erheblich mehr.
Und was bedeutet das im Alltag der Menschen dort? Also 1,8 Grad klingt ja erstmal nicht so dramatisch.
An der Oberfläche spürt man das schon sehr, sehr deutlich. Die Dokumente sprechen davon sogenannten Hitze-Hotspots.
Okay.
Das sind versiegelte Flächen in den Ortskernen, etwa in Kusel, Waldmoor oder Lauterecken. An heißen Sommertagen kann die Oberflächentemperatur dort bis zu 14 Grad höher sein als im grünen Umland.
14 Grad, das ist ein gewaltiger Unterschied.
Absolut, und die Folgen sind auch schon sichtbar. Massives Buchen- und Eichensterben in den Wäldern und eine stark reduzierte nächtliche Abkühlung in den Orten. Und das ist vor allem für ältere Menschen und Kinder ein direktes, akutes Gesundheitsrisiko.
Okay, die Dringlichkeit ist also etabliert. Die alten Zeitpläne sind hinfällig, die Probleme vor Ort sind spürbar. Und genau hier setzen diese visionären Papiere an. Sie sagen, diese typischen Anpassungsmaßnahmen, hier mal eine Fassadenbegrünung, dort eine Zisterne, hier ein hellerer Asphalt, das reicht bei weitem nicht mehr aus.
Exakt. Sie fordern einen echten Paradigmenwechsel. Weg von dem, was sie die reaktive Reparatur von Symptomen nennen.
Aha.
Hin zu einer proaktiven Heilung des gesamten Systems. Das intellektuelle Fundament dafür ist ein Konzept, das viele vielleicht schon mal gehört haben. Die Gaia-Hypothese. Die Idee, dass die Erde selbst eine Art lebendiger, sich selbst regulierender Superorganismus ist. Das klingt jetzt erstmal sehr philosophisch, fast schon esoterisch für einen Verwaltungsplan.
Das ist es aber in der Anwendung gar nicht. Die Papiere nutzen das als ein sehr praktisches, biologisches Leitbild.
Wie meinen Sie das?
Sie bezeichnen den Landkreis Kusel quasi als einen Gaia-Ausschnitt, also ein kleines lokales Teilsystem mit eigenen Regulierungsfunktionen. Und damit verändert sich die zentrale Fragestellung komplett. Okay, sie lautet nicht mehr, wie schützen wir unsere Infrastruktur vor den Folgen des Klimawandels, sondern wie gestalten wir unsere Gemeinschaft als lebendiges System so, dass sie ihre essentiellen regulierenden Funktionen wie Kühlung, Wasserspeicherung, Nährstoffkreisläufe selbst wiederherstellen kann. Ah, es geht also um die Stärkung der Selbstheilungskräfte.
Ganz genau.
Das ist ein fundamental anderer Ansatz. Nicht mehr der Mensch gegen die Natur, sondern der Mensch als Teil eines Ökosystems, der dessen Resilienz aktiv fördert. Um das aber von der Philosophie in die Praxis zu bringen, schlagen die Unterlagen eine sehr konkrete Lösungsarchitektur vor. Ein System aus 5 vernetzten Modulen.
Ja, sie nennen es das neue Betriebssystem für den Landkreis. Genau. Und sie fangen mit einem Modul an, das ich da nicht erwartet hätte. Demokratie. Warum startet man bei der Klimaanpassung denn mit der Verfassung? Weil die Autoren argumentieren, dass ohne ein reaktionsschnelles, intelligentes Steuerungssystem alle technischen Maßnahmen ins Leere laufen. Sie bezeichnen dieses erste Modul als das Nervensystem der Gemeinschaft.
Das Nervensystem.
Das Herzstück ist eine digitale Plattform namens citizennet.de. Die Idee geht aber weit über eine normale Bürger-App hinaus, bei der man vielleicht mal ein Schlagloch meldet.
Wir kennen ja solche Apps. Meistens sind das ja digitale Kummerkästen. Was ist hier anders?
Der Ansatz ist proaktiv und systemisch. Bürger sollen nicht nur Mängel melden, sondern aktiv Risiken identifizieren, also zum Beispiel einen Hang, der bei Starkregen rutschen könnte.
Okay.
Sie sollen aber auch direkt Lösungen vorschlagen und, ganz entscheidend, über die Priorisierung von Maßnahmen mitentscheiden. Es geht darum, das verteilte Wissen und die Sensoren von Tausenden von Einwohnern zu nutzen. So bekommt man ein viel genaueres Lagebild, als es eine Verwaltung je könnte. Und dieser Anspruch wird ja sogar juristisch untermauert. In den Papieren wird ein direkter Bogen zu Artikel 20 des Grundgesetzes geschlagen. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.
Mhm. Die Argumentation ist, dass in einer existenziellen Krise dieser Satz nicht nur eine Floskel sein darf, sondern wörtlich genommen werden muss. Der Hashtag Vote2027 deutet ja darauf hin, dass hier eine verbindliche Abstimmung angestrebt wird. Genau, es ist als fundamentaler Systemupgrade gedacht, nicht als nettes Zusatzangebot. Und wenn das das Nervensystem ist, dann ist das zweite Modul der Stoffwechsel, die Versorgung.
Aha, hier geht es um die gezielte Stärkung von Dorfläden und der solidarischen Landwirtschaft, kurz SolarW.
Das klingt jetzt erstmal ein bisschen nach Nostalgie, so zurück zum Tante-Emma-Laden.
Die Begründung ist aber hochmodern und strategisch. Die Dokumente bezeichnen diese lokalen Strukturen als entscheidenden Klimapuffer.
Ein Klimapuffer, okay.
Die Corona-Pandemie und andere Krisen haben ja gezeigt, wie fragil globale Lieferketten sind. Wenn bei der nächsten Krise, sei es eine Dürre in Spanien oder eine Flut in den Niederlanden, die Lkw-Kolonnen ausbleiben, ist die regionale Selbstversorgung keine romantische Idee mehr, sondern
knallharte Risikovorsorge.
Genau. Es geht um Ernährungssouveränität.
Also, wir haben das Nervensystem mit der Bürgerplattform und den Stoffwechsel mit der lokalen Versorgung. Das ist schon ein ganzheitlicher Ansatz. Aber die Papiere gehen ja noch tiefer in die Materie und schlagen vor, die fundamentalsten Kreisläufe der Natur direkt im Landkreis nachzubauen.
Mhm.
Und da kommen wir zu Modul 3, Kreislauflogik. Und zu einer Idee, die viele im ersten Moment vielleicht, nun ja, befremdlich finden werden.
Sie meinen die Insektenlarven?
Genau. Es geht um die Verwertung von Biomüll durch die Larven der schwarzen Soldatenfliege. Wenn man das liest, zuckt man erstmal zusammen. Das klingt nicht gerade nach Dorfidylle.
Auf den zweiten Blick ist es aber genial effizient und löst gleich mehrere Probleme auf einmal. Diese Larven sind unglaubliche effektive Bioreaktoren. Sie wandeln organische Abfälle, also zum Beispiel Reste aus der Landwirtschaft oder aus Kantinen, in 2 extrem wertvolle Produkte um.
Okay, und welche wären das?
Hochwertiges Protein. Dieses Proteinfutter kann direkt in der regionalen Tierhaltung eingesetzt werden und ersetzt importiertes Soja aus Südamerika, für das ja oft Regenwald gerodet wird.
Verstehe, das ist der erste Vorteil. Und der zweite?
Der zweite ist der Larvenkot. Das, was die Larven ausscheiden, ist ein erstklassiger, nährstoffreicher Dünger. Dieser kann direkt wieder auf die Felder im Landkreis ausgebracht werden.
Um die Böden zu verbessern?
Genau, um ausgelaugte Böden zu verbessern und die Humusschicht aufzubauen. Damit schließt man den Nährstoffkreislauf quasi auf Landkreisebene. Man importiert weniger, verwertet die eigenen Ressourcen optimal.
Das ist auf dem Papier beeindruckend logisch. Aber sprechen die Unterlagen auch darüber, wie man eine Gemeinschaft für, sagen wir mal, eine industrielle Madenzucht begeistert? Die Akzeptanz ist ja sicher eine Hürde.
Absolut. Der vorgeschlagene Weg ist, mit dezentralen Pilotanlagen bei Landwirten zu beginnen, die den Nutzen direkt sehen, also weniger Kosten für Futter und Dünger. Wenn die Vorteile sichtbar werden, so die These, folgt auch die breitere Akzeptanz.
Man rahmt es anders.
Ja, es wird als biotechnologischer Prozess gerahmt, nicht als Komposthaufen. Von einer biotechnologischen Lösung kommen wir zum vierten Modul, natürliche Resilienz. Und das ist ähnlich kontraintuitiv. Es geht um etwas, das die meisten von uns aus ihren Gärten verbannen. Unkraut, Pflanzen wie Brennnessel oder Gänsefuß. Auch hier geht es wieder um einen radikalen Perspektivwechsel. Die Papiere bezeichnen diese Pflanzen nicht als Störenfriede, sondern als kostenlose Helfer.
Als was?
Als die Reparaturtrupps der Biosphäre. Das ist ein perfektes Beispiel für eine naturbasierte Lösung.
Und was genau reparieren die denn?
Sie reparieren den Boden. Viele dieser sogenannten Pionierpflanzen haben extrem tiefe Pfahlwurzeln.
Aha.
Damit brechen sie verdichtete Böden auf, die zum Beispiel durch schwere Maschinen entstanden sind. Sie belüften den Boden, ermöglichen es, Wasser wieder tiefer einzudringen. Gleichzeitig fördern sie die Humusbildung.
Und ein humusreicher Boden kann mehr Wasser speichern.
Ein Vielfaches mehr. Das ist bei Dürre genauso entscheidend wie bei Starkregen, weil der Boden dann wie ein Schwamm wirkt und Erosion verhindert. Es geht also darum, die Selbstheilungskraft der Natur gezielt zu nutzen, anstatt mit viel Geld und Energie dagegen anzukämpfen. Eine faszinierende Idee. Das bringt uns zum letzten und vielleicht revolutionärsten Modul, Innovation durch Vielfalt. Und hier bewegen wir uns von der Ökologie zur menschlichen Neurologie.
Richtig. Hier geht es um die gezielte Nutzung und Einbindung von neurodiversen Kompetenzen, insbesondere von Menschen aus dem Autismus-Spektrum.
Okay. Die Dokumente stellen eine steile These auf. Lineare Verwaltungsroutinen und das, was man als Groupthink bezeichnet, also wenn alle in die gleiche Richtung denken und dadurch blinde Flecken entstehen.
Genau. Die sind strukturell unfähig, komplexe, nichtlineare Krisen wie den Klimawandel zu bewältigen. Und welche Fähigkeiten bringen neurodiverse Menschen hier konkret ein, die dem entgegenwirken? Die Papiere heben vor allem zwei Aspekte hervor. Erstens, eine oft außergewöhnliche Fähigkeit zur Mustererkennung in großen, komplexen Datenmengen.
Okay.
Ein tiefes, angeborenes Systemdenken. Menschen im Autismus-Spektrum durchschauen oft intuitiv komplexe Zusammenhänge, Abhängigkeiten und Rückkopplungsschleifen in einem System.
Ah, also genau die Dinge, die in Standardprozessketten übersehen werden.
Exakt. Sie finden die Schwachstelle, den Denkfehler im System, den die anderen nicht sehen, weil sie zu sehr in ihren gewohnten Bahnen denken.
Das ist eine faszinierende, fast schon utilitaristische Sicht auf Inklusion. In den Unterlagen steht der Satz, Inklusion sei hier kein sozialer Bonus, sondern ein entscheidender strategischer Vorteil und pure Risikominimierung.
Mhm.
Und dann kommt dieser Vergleich, kognitive Monokulturen sind in der Krise so anfällig wie Fichtenwälder im Hitzesommer. Das ist eine radikal pragmatische Sichtweise. Es ist die konsequente Anwendung von ökologischen Prinzipien auf die menschliche Gesellschaft. In der Natur ist Vielfalt immer ein Stabilitätsfaktor. Die These ist, dass das für kognitive Vielfalt in Organisationen eben genauso gilt. Okay. Wir haben jetzt diese fünf Module durchdekliniert. Demokratie als Nervensystem, Versorgung als Stoffwechsel, Kreislauflogik, natürliche Resilienz und Innovation durch Vielfalt. Aber der entscheidende Punkt in den Dokumenten, die Sie uns geschickt haben, ist ja, dass das keine isolierten Projekte sind.
Nein, überhaupt nicht. Die eigentliche Stärke, die Resilienz, entsteht erst im Zusammenspiel.
Ganz genau. Sie bilden ein sich selbst verstärkendes System. Keines der Module kann sein volles Potenzial ohne die anderen entfalten.
Spielen wir das doch mal konkret für unsere Zuhörer durch. Nehmen wir ein typisches Problem. Ein Bürger meldet über die CitizenIt-Plattform, also Modul 1, ein Erosionsproblem an einem steilen Hang in seiner Gemeinde. Was passiert dann in dieser neuen Logik?
Also, die Gemeinschaft, anstatt jetzt eine teure Betonmauer zu planen, könnte über die Plattform entscheiden, dort gezielt die Reparaturtrupps aus Modul 4 anzusiedeln.
Also diese tiefwurzelnden Pionierpflanzen, die den Boden festigen?
Genau.
Okay, aber die brauchen am Anfang vielleicht etwas Starthilfe, etwas Dünger, um auf dem kargen Boden anzuwachsen. Wo kommt der her?
Der kommt direkt aus Modul 3 von den Insektenlarven, die diesen nährstoffreichen organischen Dünger produzieren.
Und womit werden diese Larven gefüttert?
Mit den organischen Resten, die unter anderem in der solidarischen Landwirtschaft aus Modul 2 anfallen, deren Produkte ja wiederum in den lokalen Dorfläden verkauft werden.
Und wer behält bei all diesen vernetzten Prozessen den Überblick? Wer optimiert diesen Kreislauf, damit er wirklich effizient ist?
Genau das wäre die Aufgabe der neurodiversen Teams aus Modul 5.
Ach so?
Weil sie diese systemischen Zusammenhänge besonders gut durchblicken, könnten sie die Planung und Optimierung dieses gesamten Kreislaufs übernehmen. Sie würden vielleicht erkennen, dass eine bestimmte Pflanzenart an diesem Hang besser mit dem Dünger harmoniert oder dass der Zeitplan für die Abholung der Bioabfälle angepasst werden muss.
So greift alles ineinander.
Es ist ein geschlossener, sich selbst stabilisierender Kreislauf.
Fassen wir also zusammen. Die Dokumente, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, zeichnen das Bild einer Region, die wirklich an einem Scheideweg steht. Sie hat einen konventionellen Plan, aber eben auch diese radikale Blaupause auf dem Tisch. Eine Blaupause, die die neueste wissenschaftliche Dringlichkeit mit systemischem Denken, lokaler Autarkie und einer fundamentalen neuen Form der Bürgerbeteiligung verbindet.
Der Kern des Ganzen ist wirklich eine Verlagerung der Perspektive. Weg von dieser passiven, defensiven Verwaltung von Schäden, die von außen auf einen einprasseln.
Richtig.
Hin zu einem aktiven, wissenschaftlich fundierten Kultivieren der eigenen Lebensgrundlagen. Es geht nicht mehr nur darum, Probleme zu managen, sondern darum, proaktiv ein gesundes, komplexes und widerstandsfähiges System zu fördern, das mit unvorhersehbaren Schocks viel besser umgehen kann.
Und das leitet direkt über zu einer letzten provokanten Frage für Sie zum Nachdenken, die sich aus diesen Papieren ergibt. Die Autoren argumentieren sehr eindringlich, es ginge längst nicht mehr darum, ob eine tiefgreifende, disruptive Transformation unserer Gesellschaft kommt.
Die sei unausweichlich. Genau. Durch die physikalischen Realitäten. Die einzige Frage sei, wie wir sie gestalten. Selbstbestimmt, vorausschauend und nach unseren eigenen Regeln oder eben getrieben von den Ereignissen und unter Zwang. Was würde es also für eine Gemeinschaft wirklich bedeuten, diese systemische Logik der Selbstregulation, die sie in der Natur anwenden will, nicht nur auf Böden und Insekten, sondern auch konsequent auf die eigene Demokratie und die eigene Verwaltung zu übertragen?